Ich bete noch. Vater, ich danke dir für die Herrlichkeit, die wir vorher sehen durften, in diesen Zeugnis. Für all das Gute und Wunderbare, was du tust. Wir loben dich, wir geben dir die Ehre. Du bist unser Gott. Amen. Ich wollte gleich aber auch die Frage stellen, und zwar die berechtigte Frage. Wie kann Gott trotz oder in seiner Herrlichkeit all das Leid zulassen? Und es ist deutlich zum Ausdruck gekommen in all diesen Zeugnissen oder in den meisten Zeugnissen. Bei so vielen Geschichten steht eine Leidensgeschichte dahinter. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann müssen wir anerkennen oder akzeptieren, es gibt unglaublich viel Leid. Und nicht nur unter den gottlosen Menschen, auch unter den Menschen, die Kind Gottes sind, unter uns. Viele von uns haben Leiden müssen ertragen schon. Durch verschiedenste Sachen, Krankheiten, Tod, Unfall, Streitereien, Mobbing. Die einen haben mehr gelitten, andere weniger, aber gelitten hat jeder von uns schon. Warum kann so ein herrlicher Gott Leiden zulassen? Wie passt das zusammen? Und wir sind da bei dieser altbekannten Frage, wie kann Gott Leid zulassen? Und ich will euch einfach jetzt schon sagen, ich werde keine Antwort auf diese Frage geben. Wenn da mehr interessiert, dann kann gerne von Beat Abri vom letzten September seine Predigt nachhören zu diesem Thema. Aber eine Frage, glaube ich, heute Morgen, oder eine Antwort ist schon ein bisschen angeklungen. Gottes Herrlichkeit ist, glaube ich, so viel grösser geworden durch das Leid, das vorhergegangen ist. Das als ein möglicher Ansatz. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Mir geht es heute Morgen viel mehr darum, wie können wir mit dieser Spannung umgehen? Wie können wir mit dieser Spannung umgehen, dass heute Morgen Leute da hocken, die von ihrem Gemütsempfinden keinen Grund hätten, um die Loblieder zu singen, die wir gesungen haben? Die immer noch am Leiden sind. Die sagen, warum hat Gott bei den Leuten eingegriffen, die da vorne sind, aber bei mir noch nicht. Die immer noch leiden und der grosse, herrliche Gott tut nichts. Wie können wir diese Spannung überbrücken? Die Spannung ist nämlich nichts Neues. Die Spannung sehen wir bereits in der Bibel. Bereits die Leute in der Bibel haben unter dieser Spannung müssen leben. Und darum wird sie auch nicht verschwiegen. In der Bibel kann beides parallel sein. Der grosse, gewaltige und herrliche Gott und gleichzeitig irgendwie der enttäuschende Aspekt an diesem herrlichen Gott, dass er Leiden zulässt. Und wir wollen anschauen, wie sind die Leute von der Bibel mit dem umgegangen? Wie sind sie mit dieser Spannung umgegangen? Und wenn man in das Thema einsteigt, dann landet man unweigerlich bei den Klagepsalmen. Ursprünglich wollte ich heute Morgen über Pfindes- und Drachepsalmen predigen, so habe ich es angekündigt letzte Woche. Und bei den Vorbereitungen habe ich gemerkt, die sind nur eine Untergruppe der Klagepsalmen. Also schauen wir doch zuerst die Überkategorie anschauen, bevor wir dann mal noch einen spezifischen Rachepsalm anschauen. Wir kommen auch nicht am Hiob vorbei. Wir kommen auch nicht am Klagelied vom Jesaja vorbei. Oder ist der Jeremia gewesen? Bin ich gerade unsicher in dem Moment. Wir kommen nicht an den Klagen in der Bibel vorbei. Wir wollen uns heute Morgen auf Klagepsalmen einlassen. Klagepsalmen ist eigentlich ein Widerspruch in sich, der Ausdruck. Ich habe Anfangsjahr gesagt, Psalmen von der hebräischen Bedeutung, die Überschrift in der hebräischen Bibel, heisst so viel wie Buch der Preisungen, Loblieder, Hymnen. Ein Klageloblied. Klagepsalm. Mehr als 50% der Psalmen besteht aus Klage. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Und trotzdem heisst es Buch der Preisungen und nicht Buch der Klagen. Offensichtlich gehört Klagen zum Lobpreis dazu. Wie bringen wir das zusammen? Klagen ist ein riesig grosser Teil vom Lobpreis. Ein riesig grosser Teil in der Bibel. Und trotzdem heisst es Buch der Preisungen. Klagen ist ein Teil vom Lobpreis. Ich glaube, wir fragen uns als Christen schnell mal und oft mal, darf ich klagen? Darf man denn das überhaupt? Dann schaue ich ja auf Schlechte, dann gebe ich Gott nicht Ehre. Und sowieso, wir lesen doch in der Bibel, im Philipperbrief, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Ich muss doch jetzt ein Lachen aufsetzen, auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich seit Jahren leide, ich muss doch freudig sein. Es steht doch so in der Bibel. Ich darf nicht klagen. Nein, Klagen gehört dazu. Wir geben Gott Lob und Ehre, indem wir mit unseren Klagen zu ihm kommen und nicht einfach abschlucken, nicht einfach ausblenden, nicht einfach nur positiv denken und ja, das kommt dann schon irgendwann gut, ja, nicht drauf schauen. Klagen gehört dazu. Leid ist ein Teil von dieser Welt. Leid ist ein Teil von uns Christen. Es gehört dazu. Darum gehört es auch in Lobpreis, gehört es auch in Gottesdienst, gehört es in Psalmen. Vielleicht mutet das für uns als Gemeinde ein bisschen komisch an. Stellt euch vor, wir würden regelmässig am Sonntag Klagepsalmen singen. Viele von uns würden denken, ich kann doch nichts damit anfangen. Aber Psalmen ist das Gebetsbuch der Juden gewesen. Das hat man gemeinsam gebetet. Auch wenn man nicht Grund zum Klagen hatte. Anders ist es bei uns doch oft am Sonntagmorgen. Wir singen Loblieder, sehr viele Loblieder. Und manchmal hockt man vielleicht da und denkt, ich kann gar nicht mitsingen. Aber um das geht es gar nicht. Also es geht schon auch um das, aber nicht in erster Linie. Wir sind individualistisch geprägt und wir fragen sehr oft, kann ich da mitgehen? Es geht nicht darum, ob du und ich persönlich mitgehen können, sondern wir kommen als Lieb, als Gemeinde kommen wir zusammen und singen die Loblieder. Wir sind eingestiegen in den Lobpreis und hat Gott Ehre gegeben für all das, was er tut, als Lieb Christi. Aber genauso können wir als Lieb Christi in die Klage einstimmen. Auch wenn es dir mega gut geht im Moment, können wir gemeinsam als Lieb Christi klagen. Weil es gibt genug Leute, die am Leiden sind, die wir gemeinsam für sie klagen können. Das vielleicht als kleinen Exkurs dazu. Manchmal bildet unser Lobpreis inhaltlich nicht genau das ab, was unsere Stimmungsempfindung ist. Dennoch ist es gerechtfertigt, einzustimmen. Ob es Lobpreis, ob es Klage oder vielleicht sogar ein Findespsalm ist, wo man den Finden nur das Traurigste wünscht. Dazu in einer anderen Predigt dann vielleicht mehr. Klage gehört zu unserem Leben, weil Leid zu unserem Leben gehört. Und darum, wenn wir unser Leben ganz Gott angeben, geben wir ihm auch Klage an. In den Klagepsalmen hat es so drei Lebenssituationen, die immer wieder auftauchen. Das eine ist falsche Anschuldigungen vor Gericht. Leute, die zu Unrecht angeklagt werden und man versucht, ihnen einen Better den Garaus zu machen. Er soll vertilgt werden von dieser Erde. Ein zweiter Grund ist, wenn ein Sünder oder ein Mensch nach Sünde, nach Vergebung sucht, wenn er Buß tut. Das geht auch oft in die Klagepsalmen hinein. Oder der dritte Grund, Einsamkeit, Krankheit, Depressionen, Invalidität, treibt den Better dazu, das vor Gott auszubreiten. Interessant ist, dass Klagepsalmen oft eine symbolische oder sehr allgemeine Sprache brauchen. Es ist manchmal recht schwierig zurückzuschliessen, ja, was hat er jetzt da gemeint, wenn er das betet? Und das ist ganz bewusst so. Die Situationen sind 2.000 bis 3.000 Jahre alt in den Psalmen. Und dennoch sind sie brandaktuell. Sie sind so formuliert worden, dass das Volk mitbeten kann. Auch der Psalm, den wir heute anschauen werden, der ist so allgemein. Und dennoch können wir unsere Situation in den Psalm hineinprojizieren. Und wir können mit dem Psalm heute beten. Weil er genug allgemein gehalten ist, dass unsere Situation da drin hineinpasst. Also absichtlich sind sie allgemein und nicht sehr detailliert formuliert. Einige, andere haben sehr viele Details. Wir werden heute miteinander im Psalm 13 einsteigen. Es ist ein relativ kurzer Klagepsalm. Das ist mit dem Grund, warum wir ihn gewählt haben, weil er relativ kurz ist. Psalm 22 wäre viel, viel länger, lohnt sich aber auch mal zu lesen. Und es ist ein Psalm, der eine sehr schöne Form hat. Ich komme nachher noch später darauf zurück, warum andere Psalmen nicht ganz so eine schöne Form haben. Ich werde ihn einfach mal vorlesen als Ganzes. Die Bibel da haben, schlägt doch auch auf und lesen auch mit Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich mich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe. dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich möchte euch kurze Zeit vor der Stille geben. Vielleicht sind ihr schon voll drin in dem Thema Leiden und Klagen. Wo erlebst du aktuell Leid? Wo hättest du Grund zum Klagen? Wo bist du aktuell am Klagen? Wo getraust du dich vielleicht nicht zu klagen? Was sind die Situationen im Leben, wo du vielleicht schon lang Gott angelegt hast? Und es ist einfach nichts passiert. Oder noch nicht genug passiert, das Leiden ist noch da. Oder gibt es vielleicht sogar Situationen, wo du resigniert hast? Wo du sagst, der herrliche Gott, und mir geht es so, lang mache ich das nicht mehr mit. Wo ist das Leid in deinem Leben? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Darf man so beten? Ist Klage so korrekt? Ganz ehrlich, das interessiert den Better überhaupt nicht, ob er das darf. Er darf, ist meine Überzeugung. Aber es interessiert ihn nicht. Das Leiden übermannt ihn. Es ist zu viel für ihn. Er kann nicht anders als vor Gott das zum Ausdruck bringen. Er muss ihm klagen. Es geht nicht darum, dass er Gott anklagen will. Es geht darum, ihm zu klagen, sein Herz auszuschütten, was ihn beschäftigt. Das grosse Lied von David in diesem Psalm ist, warum greifst du nicht endlich ein? Du siehst doch mein Leid. Warum greifst du nicht ein? Wie lange noch? Viermal sagt er, wie lange noch? Wir müssen den Psalm im Zusammenhang mit dem Psalm 12 betrachten. Im Psalm 12 klagte David sein Leid bereits. Und im Psalm 13 sehen wir wissen nicht, wie lange das die Zeitdauer, dass wir uns die vorstellen da dazwischen, offensichtlich hat Gott noch nicht eingegriffen. Und David wird es zu viel. Irgendwie mag das nicht so recht zusammenpassen. Unser Bild von dem Gott, der uns Kinder liebt, der uns ermutigt, tagtäglich in seinem Wort zu forschen, der sagt, die leiden, sollen zu ihm kommen. Und so oft und immer wieder erleben es Menschen, erleben es Christen, Gott hilft nicht. Noch nicht. Warum das? Warum die Diskrepanz? Der David hat nicht viermal gefragt, wie lange noch, wenn die Zeitspanne für ihn nicht mega lang gewesen wäre, nicht unerträglich lang gewesen wäre. Und wir wissen vom David, über Jahre ist er verfolgt worden vom Saul. Jahrelang hat er sich die Frage wahrscheinlich immer wieder aufs Neue gestellt. Warum? Warum, Gott, hast du noch nicht eingegriffen? Warum hast du mich zum König gesalbt? Und der Saul ist immer noch König, seit Jahren. Wie lange noch? Eigentlich können wir nur eine Antwort auf diese Frage geben. Klar, es gibt noch andere theologisch korrekte Antworten, aber wie lange noch müssen wir warten? Wir müssen so lange warten, bis Gott eingreift. Erst dann zu warten ein Ende. Das ist die logische Antwort. Und wenn wir ehrlich sind, für mich persönlich macht das Gottes Herrlichkeit nur noch grösser. Seine Souveränität, dass er sich erlauben darf, uns Versprechungen zu machen und die nicht sofort zu erfüllen und uns warten zu lassen. Und er lässt sich nicht anklagen deswegen. Das macht für mich seine Herrlichkeit so gross. Man sagt, ein gewaltiger Gott. Es geht letztendlich um seine Ehre. Und doch darf er sich erlauben, uns krank zu lassen. Darf er sich erlauben, Leid über unser Leben kommen zu lassen, herbeizuführen und es bleibt lang. Macht für mich seine Herrlichkeit grösser, dass er das darf und niemand darf einen Anspruch daran stellen. Wie lange noch willst du mich vergessen? Gott vergisst uns nicht, auf keinen Fall. Aber so empfindet man es, wenn man leidet. Eigentlich ist es der Better, der vergisst, dass Gott uns nicht vergisst. Wie lange noch willst du mich vergessen? Aber es erstaunt ja auch nicht in dieser Klage, in dieser Not, wo man sich je nachdem befindet, wenn man muss sagen, ich habe das Gefühl, Gott hat mich vergessen. So oft habe ich mich ihm schon zugewendet und es passiert nichts. Wie lange noch verbirgst du dein Antlitz? Dass Gott uns sein Angesicht zeigt, ist mit Segen verbunden. Aaronitische Segen, 4. Mose 6. Lasse dein Angesicht leuchten über uns. Das ist ein Segen. Wenn Gott uns anschaut, dann geht es uns gut. Mit anderen Worten, wenn er das Angesicht abwendet von seinem Volk, von seinen Kindern, dann widerfährt ihnen Böses. Darum der David, wie lange verbirgst du dein Gesicht noch vor mir? Wie lange soll es mir noch schlecht gehen? Natürlich auch da, Gott verbirgt sein Antlitz nicht vor uns, vor seinen Kindern, die ihm nachfolgen. Aber es fühlt sich so an, weil man das Negative erlebt. Und weil es sich so anfühlt, als Gott ihn vergessen hat, darum sorgt er sich in seiner Seele. Er ängstet sich täglich und fragt sich, wie soll das rauskommen? Und trotzdem weiss er, Gott ist der, der es ändern kann. Sonst kommt er gar nicht erst zu ihm. Er ist sich jederzeit bewusst, die Macht ist bei Gott und er hat es im Griff. Sonst würde er sich gar nicht erst an Gott wenden. Er fragt, wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wenn ihr an euer Leid denkt, an eure Not, die ihr vielleicht habt, ist das ein Feind. Vielleicht hat er ein ganz konkretes Gesicht, ist eine Person. Vielleicht ein Freund oder ein Arbeitskollege. Vielleicht sogar dein Ehepartner oder deine Kinder können auch zu finden werden. Vielleicht ist dein Find eine Situation, ein Lebensumstand. Vielleicht auch der Widersacher Gottes selber, der sich dir entgegengestellt hat. Wie lange soll sich dein Find noch über dich erheben? Mein Find über mich erheben? So fühlt es sich doch an. Solange Gott nicht eingreift, triumphiert der Find und nicht Gott. Wie kannst du Gott das zulassen? Spannender ist jetzt schon nur das Abladen bei Gott, der Kummer, Klagen bei Gott, das fängt an, Perspektiven vom David ändern. Und so betet er in den Versen 4 und 5, schau doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Nach der Klage kommt Bitte. Vielleicht betet er schon zum 10. Mal, zum 50. Mal, zum 100. Mal das Gleiche. Spannender ist aber, er bittet nicht um eine Veränderung der Situation, sondern er betet darum, dass er einen anderen Fokus bekommt. Erleuchte meine Augen. Gott ist unser Licht. Licht ist Leben. Ohne Licht in dieser Welt wäre es Finsternis. Und der David bittet, erleuchte meine Augen. Gib mir Leben, zeig mir den Blick aufs Leben. Ich will es mit deinen Augen sehen. Und darum auch der Gegensatz dazu, dass ich nicht im Tode entschlafe. Wenn seine Augen nicht erleuchtet sind, wo kein Licht ist, ist kein Leben, sondern da ist Finsternis, da ist Zorn, da ist Tod. Und darum bittet David, erleuchte meine Augen. Ich will nicht in der Finsternis wandeln. Ich will deinen Blick auf die Situation haben. Weil wenn er den Blick auf die Situation nicht mehr richtig haben kann, dann hat der Find triumphiert. Ich bin stärker als du. Er könnte sich rühmen. Ich habe es geschafft, ich habe dich überwunden. Und David sagt, nein, so weit darf es nicht kommen. Ich will den Blick auf Gott behalten, weil er ist Herr von dieser Situation. Es ist ja nicht so, dass Gott schlafen würde und nicht um die Situation weiss. Im Gegenteil, Gott weiss ums Leiden von David. Er weiß, wie es ihm geht. Und das ist das, was mir heute Morgen wichtig ist für all die, die am Leiden sind unter euch. Egal, ob es ein kleines Leiden ist oder unerträglich. Gott weiß um dein Leiden. Und vielleicht macht es das im ersten Moment nur noch unerträglicher. Er weiß um mein Leiden und lässt mich da drin hocken. Aber wenn wir es weiterdenken, Gott weiß um dein Leiden und deine Not und er ist stärker als deine Not. Er ist stärker und grösser als deine Not und Gott kann in deiner Not helfen. Er kann eingreifen. Gott meint es gut mit dir und trotzdem lässt er die Situation im Moment zu. Das heisst, Gott hat einen guten Grund, weil ihm ist nichts aus den Händen rausgefallen. Er hat es im Griff. Und wenn er um dein Leiden weiss, dann hat er es offensichtlich zulassen weil es okay ist im Moment. Und er will mit dir da durchgehen und du darfst weiter auf ihn hoffen. Gott hat alles im Griff, es kommt letztendlich gut. Und das ist das, was auch David bewusst wird. Der Blick hat sich auch verändert. Zuerst im Klagen, dann ins Bitten um den richtigen Blick. Und am Schluss kommt er in die vertrauensvolle Haltung hinein. Und das ist der Grund, warum der Psalm so eine schöne Form hat. Nicht jeder Klagepsalm hat diese schöne Form. Sehr viele Klagepsalmen kommen am Schluss in ein Loben hinein und haben den Blick wieder komplett auf Gott ausgerichtet. Es hat aber auch Klagepsalmen, die einfach enden, als hätte sich gar nichts da beim Wetter. Es ist eine Spannung, die dann noch ein bisschen heftiger ist. Und das kann auch in unserem Leben passieren. Dass wir klagen und es passiert nichts. Unser Blick verändert sich nicht. Vielleicht beim vierten, beim fünften Mal erst. Aber ich habe bewusst einen Psalm heute Morgen genommen, der den Blick auf Gott lenkt. Weil um das geht es. Dass wir wieder in die vertrauensvolle Haltung dürfen kommen, Gott gegenüber. Vers 6. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Der Better ist mit seiner Geduld schon fast am Ende. Und er klagt das Gott. Und ist sich bewusst, ich will den Blick, den richtigen Blick auf die Situation haben. Und bittet Gott darum. Und mit seinem Hinwenden zum Gott, zu seinem Gott, rief auch der Entschluss wieder an, die Entscheidung, ich will auf den Gott vertrauen. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Ist auch das Einzige, wo er noch darauf vertrauen kann. In seiner Not wird ihm niemand anders helfen, nur Gott. Und auf das vertraut er. Dem Gott gibt er sich ganz und gar an. Gott hat ihm keine Antwort auf seine zahlreichen Fragen gegeben am Anfang. Die vier Fragen, die vier, wie lange noch, sind nicht beantwortet. Und dennoch hat David trotz seinem Leiden, kommt er wieder zum Punkt und muss sagen, und der Gott, ich traue auf seine Gnade, auf seine Grösse, auf seine Herrlichkeit. Und die Spannung bleibt letztendlich ein Stück weit bestehen. Und dennoch ist es genau das, was Hunderte, Tausende, Millionen von Christen immer wieder erlebt haben. Wie sie durch Monate, durch Jahre vom Leid durchgetragen worden sind. Und am Schluss stehen sie da vorne und geben ein Zeugnis und können erzählen, wie herrlich und gross Gott ist, war, ist, immer noch ist, trotz ihrem Leiden oder gerade wegen ihrem Leiden. Eine Spannung, die wir letztendlich nie ganz auflösen können, die immer irgendwo wird bestehen bleiben. Solange wir nicht in dieser Vollendung dürfen sein, wenn Jesus wiederkommt. Gebet ist nicht nur die erste Reaktion vom Gläubigen oder sollte nicht nur die erste Reaktion vom Gläubigen sein. Es ist auch Medizin in aller Niedergeschlagenheit. Wenn wir mit unseren Klagen zu Gott kommen, verändert sich etwas. Bevor wir irgendwie Ratiopharm oder Bayer einwerfen, werfen wir ein Gebet auf Gott. Gebet ist Medizin. Jesus sagt uns in Matthäus 11,28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Hat David erlebt? Er ist gekommen mit seiner Mühsal, mit seinem Beladensein, hat es auf Gott geworfen und er ist erquickt worden. Wir möchten gemeinsam in ein Klagelied einstimmen. Als ganze Gemeinde. Ihr habt vorher noch kurz Zeit gehabt, um nachzudenken, wo leidet ihr im Moment? Was ist eure Klage? Wir wollen die gemeinsam vor Gott bringen, indem wir gemeinsam den Psalm 13 beten. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und sagst, ich habe nichts zum Klagen. Aber wenn du dich umschaust, unter deinen Geschwistern, die sind einige, die zu klagen haben. Von einigen weiss ich es und von vielen weiss ich es nicht. Und wir sind ja eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern und darum möchte ich doch die bitten, die sagen, ja, ich habe zu klagen. Ich habe zu leiden. Wenn ihr das wollt, ihr müsst nicht. Aber zeigt doch das euren Geschwistern, die einfach jetzt für den Moment mit einem Handzeichen, dass wir wissen, hey, für die Geschwister, die tun wir jetzt gemeinsam einstehen. Will das jemand mit Handzeichen bekennen, dass er aktuell am Leiden ist? Hat ein paar Hände, die aufgegangen sind? Wenn wir jetzt den Psalm 13 beten, miteinander, beten wir als Gemeinde, als Lieb Christi. Wir leiden gemeinsam daran. dass Einzelne von uns leiden. Darum stehen wir doch auf dazu und beten wir miteinander den Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll ich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wir bleiben gerade stehen und ich möchte an dem Vers 6 festheben. Der David klagt, wie lange noch willst du dein Angesicht von mir verbergen? Und ich möchte uns zum Abschluss von dem Gottesdienst segnen, mit dem Segen, also nicht ich tue euch segnen, sondern Gott soll uns segnen, ich bitte für uns als Gemeinde darum, den Segen aus dem 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Wir steigen nie miteinander in ein Lied, wo die Zuversicht aus Vers 6 ausdrückt.